Wir befinden uns mitten in der Lebensgeschichte von Josef, so wie sie im Alten Testament, im ersten Buch Mose, beschrieben ist. Heute der dritte Teil der Predigtserie zu dem anderen Josef. Wir haben bereits gehört, Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft, an einen Hofbeamten des Pharaos. Dort hat er sich gut gemacht und man hat ihm viel Vertrauen geschenkt. Doch dann wurde er von der Frau des Hausherrn verleumdet und Josef kam unschuldig ins Gefängnis. Im Gefängnis begegnet Josef dann zwei Mitgefangenen, ein Bäcker und dem Mundschenk des Pharaos. Und eines Nachts haben diese beiden einen Traum. Und sie wissen nicht, was dieser Traum bedeutet. Da erzählen sie Josef die Träume und Josef kann sie auslegen. Dem Mundschenk deutet er seinen Traum dahin, dass er in 3 Tagen vom Pharao wieder freigesprochen wird und weiterarbeiten kann. Aber dem Bäcker deutet er den Traum, dass er in 3 Tagen hingerichtet würde. Und beides passiert in 3 Tagen genau so, wie Josef es ausgelegt hat. Dann passiert erstmal nichts. 2 Jahre vergehen, Josef immer noch im Gefängnis. Da hat der Pharao mehrere Träume, die ihn sehr beunruhigten. Aber auch diese Träume konnte ihm keiner auslegen. Da erinnerte sich aber der Mundschenk an den Josef, den er damals vor 2 Jahren im Gefängnis getroffen hat. Und der Pharao lässt Josef kommen, damit er nun seine Träume auslegt. Josef stellt von Anfang an klar, dass nur Gott weiß, was Träume bedeuten. Und so sagt er dann, die Träume des Pharaos sind eine Vorausschau auf die nächsten Jahre in Ägypten. Es werden 7 Jahre des Überflusses kommen und ihnen folgen 7 Hungerjahre. Eine massive Hungersnot kündigt er an für das Land und seine Einwohner. Josef schlägt dem Pharao nun vor, in den 7 Jahren des Überflusses reichlich von der Ernte beiseite zu legen, nämlich den 5. Teil, ihn einzulagern, um ihn dann in den folgenden Hungersjahren auszugeben und diese so zu überstehen. Dann geht es mit dem heutigen Predigttext weiter, 1. Buch Mose, Kapitel 41, Verse 37 bis 57. Ich lese sie vor. Der Vorschlag überzeugte den Pharao und seine Berater. Gott hat diesem Mann seinen Geist gegeben, sagte der Pharao zu ihnen. Wir finden keinen, der es mit ihm aufnehmen kann. Zu Josef sagte er, Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein. Und mein ganzes Volk soll dir gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Ich gebe dir Vollmacht über ganz Ägypten. Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm eine goldene Halskette um. Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die vor ihm her den Weg bahnten, riefen den Leuten zu, Abrek aus dem Weg! So machte der Pharao Josef zum Herrn über Ägypten. Ich bin und bleibe der Pharao, sagte er zu ihm, aber ohne deine Erlaubnis darf niemand in ganz Ägypten auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Er gab Josef den Namen Zaphenat-Paneach und verheiratete ihn mit Asenat, der Tochter des Priesters Potiphera von On. So wurde Josef Herr über ganz Ägypten. Er war damals, als der Pharao ihm dieses Amt übertrug, 30 Jahre alt. Josef bereiste sofort das ganze Land. Es begannen jetzt die 7 fruchtbaren Jahre, in denen die Felder reiche Erträge brachten. Josef ließ während dieser Jahre alles Getreide, das geerntet wurde, in die Städte bringen, und zwar in jede Stadt, den Ertrag der Felder, die in ihrer Umgebung lagen. In den Speichern häufte sich das Getreide wie der Sand am Meer. Josef musste schließlich darauf verzichten, es abmessen zu lassen, weil man nicht mehr damit nachkam. Im letzten Jahr vor der Hungersnot gebar Asenath dem Josef 2 Söhne. Gott hat mich alle Not und sogar die Heimat vergessen lassen, sagte er und nannte den Erstgeborenen Manasse. Den zweiten nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir in der Fremde Kinder geschenkt. Als die 7 reichen Jahre vorüber waren, brachen die Hungersjahre an, genau wie Josef es vorausgesagt hatte. In allen Ländern außer Ägypten herrschte Hungersnot. Auch in Ägypten hungerten die Menschen und verlangten vom Pharao Brot. Da ließ er im ganzen Land verkünden, wenn ihr Brot wollt, wendet euch an Josef und tut, was er euch sagt. Die Not wurde immer drückender. Josef ließ die Kornspeicher öffnen, sodass die Ägypter Getreide kaufen konnten. Aber auch aus allen anderen Ländern kam man zu Josef nach Ägypten, denn überall herrschte Hunger.
Vielen Dank, Thomas. Wir beten noch einmal. Lieber Vater, vielen Dank dafür, dass wir diesen Bericht haben, das Alte Testament und diesen Lebensbericht von Josef. Das ist ganz spannend und ich finde es sehr erstaunlich, wie an diesem Lebensbeispiel auch Dinge für unser Leben erkennen können. Du änderst dich nicht und deshalb ist das ganz wichtig, das zu lesen und zu kennen, was du da mit den Menschen so gemacht hast. Amen. Ich habe ja früher auch im Verein Fußball gespielt, als es noch ein bisschen besser ging. Und dann haben manchmal vor uns Jüngere, so Kinder gespielt. Ich weiß nicht, wie alt die waren, ziemlich klein noch. Und dann waren wir da schon so außen am Feld und haben ein bisschen zugeguckt. Und dann war da ein Vater und er schrie hinter seinem Sohn her, jetzt lauf endlich du! Und das, was er gesagt hat, ersetze ich jetzt durch einen Gottesdienst Wort Blödmann. Also das jetzt hoch 18 ungefähr, hat er auf dem Feld hinterhergerufen. Der Vater wurde vom Platz verwiesen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Also warum hat er das gemacht? Er wollte den maximalen Erfolg haben für seinen Sohn. Ich habe das zum Glück nicht nötig. Meine Tochter, erfolgreiche Teilnehmerin von Jugend musiziert. Ich habe das nicht nötig, aber darum geht's. Also um Erfolg. Segen oder Erfolg, darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Der Josef, der war ja recht erfolgreich, das haben wir ja schon gehört. Der hatte ganz viel Erfolg, aber wie geht er damit um? Was macht der Erfolg mit ihm? Was können wir dazu lernen? Ich habe 3 Punkte überlegt, überraschenderweise 3 Punkte dazu. Der erste Punkt heute heißt die Stolpersteine des Segens. Und da habe ich 2, ich hätte jetzt natürlich schöne Stolpersteine mitbringen können, aber ihr könnt euch das vorstellen, so ein Stolperstein. Der erste Stolperstein lautet, Segen und Erfolg sind nicht Gott. Das muss ich erklären, glaube ich. Also auch wenn ich das jetzt hier so lese und sage, hört sich komisch an, aber es macht Sinn, finde ich. Vielleicht wundert man sich oder vielleicht wundert ihr euch, dass ich überhaupt das Thema jetzt so als Gefahr beschreibe, Erfolg, das ist doch eigentlich ziemlich leicht. Das, was wir vorher hatten mit den Versuchungen oder mit dem in der Grube leben, das sind echte Herausforderungen. Da kann das ein Vorteil sein, aber ich glaube, dass das vielleicht sogar noch die größere Herausforderung ist, worum es heute geht. Der Erfolg und der Segen, den Gott schenkt. Wenn der Erfolg und der Segen in unserem Leben zu dem Wichtigsten werden, was wir haben, dann machen wir sie zu Gott. Dann ersetzen wir da etwas, dann verschieben wir etwas in unserem Leben, wenn wir unseren Wert, unseren Selbstwert, unsere Identität an dem Erfolg unseres Lebens bemessen. Dann machen wir den Segen zu Gott. Und das ist eine große Gefahr, in der wir leben, weil unsere Kultur uns das vermittelt. Du bist das wert, was du leistest. Wir sind davon abhängig, was wir leisten. In einem spannenden Interview mit Madonna, also nicht, dass ich die jetzt mögen würde, aber sie ist ja sehr berühmt und erfolgreich, die meisten werden sie kennen, sagte sie Folgendes. Ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich gegen die Angst an, nur zweitklassig zu sein. Das wiederholt sich immer wieder, wiederholt sich immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an und peitscht mich durchs Leben. Und obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf und vielleicht wird er niemals aufhören. Das ist die Madonna, die wir so aus dem Radio vielleicht kennen. Die hat das gesagt. Die ist nur wirklich berühmt, glaube ich. Das sind ehrliche Worte, aber eigentlich ist das, was sie sagt, eine zutiefst traurige Botschaft, oder? Mein Selbstwertgefühl hängt von dem Erfolg ab. Meinem Erfolg. Erstklassig oder zweitklassig, das ist doch verrückt. Die ist eindeutig erfolgreicher als wir alle hier. Sie ist eindeutig berühmter, vermute ich, als wir alle hier zusammen. Und kämpft diesen täglichen Kampf, den sie gerade beschrieben hat. Verrückt. Wenn der Erfolg ausbleibt, dann fühlt sie sich wertlos. Und wir, bei uns ist das zum Glück ganz anders, oder? Wir sind völlig unabhängig davon, natürlich nicht. Wenn wir Erfolge feiern, Segen erhalten, besondere Begabung zum Einsatz kommen und auch den Erfolg ernten, die Anerkennung, dann macht das Leben Spaß. Dann macht auch der Glaube Spaß, wenn es läuft, oder? Das ist toll, da macht es auch Sinn. Ich glaube, wir leben alle zumindest mit der Gefahr, dass unser Leben davon abhängt, ob wir Erfolg oder Segen haben und spüren oder nicht. Erfolg im Beruf, im Studium, in der Ausbildung, in der Schule, im Sport, wir kennen das, oder in der Familie. Was? Das schafft ihr nicht? Ich schaffe das alles noch. Und ich schaffe noch mehr als die anderen Familien, nebenbei noch. Ganz toll mache ich das. Das ist echt erfolgreich. Eltern stehen da nochmal in so einer ganz besonderen Herausforderung. Das, was ich am Anfang gesagt habe, also das mit meiner Tochter stimmt, aber ich habe von Musik keine Ahnung. Nicht die Bohne. Ich kann meinen Erfolg oder ihren Erfolg nicht zu meinem Erfolg machen. Und wenn Eltern das tun, dann verschieben sie eigentlich nur die Problematik. Das wird nicht aufgehoben. Prima, wenn alles läuft. Wenn alles wunderbar läuft oder auch in der Gemeinde oder in der Familie oder im Beruf. Es ist toll, wenn alles läuft. Da kann man das vielleicht auch machen. Das Problem taucht eigentlich dann auf, wenn es nicht mehr läuft. Was ist dann? Erfolg und Segen kann zu einem Götzen werden. Und wenn das so ist, dann wird das zu einem Leben in Angst. Was ist, wenn der Erfolg morgen nicht mehr da ist? Was bleibt dann? Wenn ich mein Leben an den Erfolg gehängt habe, an den Segen gehängt habe, was ist, wenn der Segen und der Erfolg nicht mehr da sind? Woran kann ich meinen Haken denn dann hängen, wenn das nicht mehr da ist? Das war der erste Stolperstein. Der zweite ist, dass es, glaube ich, falsche Erwartungen an den Segen Gottes gibt. Könnt ihr ja mal überlegen, ob das so ist. Ist Segen, also uns zu segnen, ist das die Hauptaufgabe von Gott? Müsst nicht antworten, könnt nur mal so überlegen. Ist das die Hauptaufgabe von Gott, uns zu segnen? Unsere Wünsche zu erfüllen, unsere Probleme zu lösen, uns glücklich zu machen, ist das Gottes Hauptaufgabe? So ganz tief im Verborgenen denken wir das vielleicht. Also ich, manchmal, nicht immer. Aber wenn wir so denken, wenn ihr so denkt wie ich manchmal, dann ist Gott der Weihnachtsmann. Genau das macht nämlich der Weihnachtsmann, der himmlische Weihnachtsmann muss mich beschenken, muss mir Segen geben, meine Probleme lösen und Wünsche erfüllen. Genau das ist es dann, worauf man es beschränken kann. aber es ist eine falsche Erwartung an Gott. Gott ist nicht gezwungen, uns zu segnen. Die Gefahr ist, dass wir uns so sehr auf den Segen oder auf die Geschenke fixieren, dass wir dabei den vergessen, der uns die Geschenke macht. Das ist das gleiche Phänomen wie an Weihnachten. Geburtstag ohne Geburtstagskind. Nicht bei uns, weil wir gehen ja in die Kirche. Naja, wie viel Zeit wenden wir auf, um uns über Geschenke Gedanken zu machen? Dauert das Auspacken der Geschenke manchmal schon länger als der Gottesdienst? Nur so eine Anregung, darüber nachzudenken. Vielleicht lieben auch wir Gottes Gaben mehr als Gott selbst. Jesus sagt das in Matthäus 22, Vers 37, ab übrigens heute ein neuer Service. Hier unten alle Bibelstellen, die ich heute erwähnen werde. Sabine, speziell für dich. So. Matthäus 22, Vers 37, eure Bestimmung wird darin erfüllt, dass ihr Gott selbst liebt. Nicht das, was er tut, sondern Gott selbst liebt. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Sein und Verstand. Ihn und nicht die Geschenke, nicht den Segen, sondern Gott selbst. Nicht den Wohlstand, den er schenkt, nicht die Gesundheit, die er schenkt, die Wunder, die er schenkt, sondern Gott selbst liebt. Das sagt Jesus hier. Natürlich will Gott uns segnen. Das darf man jetzt nicht gegeneinander aufwiegen hier. Zum Beispiel sprechen wir am Ende diesen Segen, oder ich spreche den Segen, dass Gottes Angesicht dir nahe ist. Das heißt, wenn du das Angesicht hast, dass er dir ganz, ganz nahe ist, dass er dir Nähe schenkt. Natürlich, das wollen wir auch. Aber gezwungen ist Gott nicht dazu, uns zu segnen. Mein zweiter Punkt heißt der ungerechte Segen. Jetzt gehen wir mal zurück zur Geschichte. Das war so ein kleiner Exkurs. Also zurück zur Geschichte. Was ist da passiert? Der Josef hat also einen unglaublichen Erfolg. Der kommt aus dem Knast und ist innerhalb weniger Stunden am selben Tag Kanzler. Also so habe ich gedacht, das ist das Vergleichbare. Der Pharao bleibt Pharao, so wie unser Bundespräsident, der winkt und schüttelt die Hände und so. Aber er ist derjenige, der regiert. Er ist derjenige, der wirklich was zu sagen hat. Die sollen nicht mehr den Arm heben, ohne dass Josef, ich finde Josef besser als den Namen vom Pharao, dass Josef das befürwortet. Der Pharao, der hat nämlich was kapiert. Der hat verstanden, das hat Josef gar nicht verdient. Und deshalb sagt er zu den Beratern, in diesem Mann ist der Geist Gottes, so einen finden wir nicht noch einmal. Zu Josef sagt er, Gott hat dir das alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Weil Gott dir das enthüllt hat, weil Gott in deinem Leben gehandelt hat. Josef war das auch bewusst, dass das nicht sein Verdienst war. Gottes Gnade in seinem Leben ist deutlich geworden. Am Ende der Geschichte, da gibt es nochmal so ein Wiedersehen. Also ich nehme das ein bisschen vorweg, also die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte auch schon. Da trifft er seine Brüder wieder und dann sagt er was ganz Spannendes zu ihnen. Da sagt er ihnen, es ist versöhnt dann, aber er sagt es trotzdem, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Nicht ich, Gott hat es zum Guten gewendet. Gott hat es gut gemeint und deshalb weiß Josef genau, wem er diesen Segen zu verdanken hat. Die Position, in der er gelandet war, das war Gottes Werk. Normal? Findet ihr es normal? Ich nicht. Ich habe mir überlegt, wie hätte die Geschichte anders ausgehen können. Zwischendurch hätten so ein paar Verse sein können, wie dann Josef zu seinen Beratern sagt, wisst ihr was? Kein Wunder, dass Gott mich gesegnet hat. Logisch, ich war treu, ich habe ihm gedient, vertraut, die ganze Zeit im Gefängnis war das so, bei Potiphar genauso, da war ich der treueste Diener von allen. Ich habe alles immer gut und richtig gemacht. Und als die Frau von Potiphar zu mir kam, was von mir wollte, habe ich sie von der Bettkante geschubst. Nicht mit mir. Ich bleibe Gott treu. Ich halte die Maßstäbe Gottes immer ein. Bis heute habe ich alles gemacht. Kein Wunder, dass Gott mich gesegnet hat. Was hätte er anderes tun sollen, als mich segnen? Ich bin super, also so könnte das. Aber das sagt Josef nicht, weil er das verstanden hat, dass das eben kein Grund ist, sich selbst auf die Schultern zu klopfen. Alles unverdiente Gnade. Josef sagt, ich habe diesen Erfolg gefeiert, weil er mir das hat zukommen lassen. Wenn Gott uns segnet, uns Erfolge feiern lässt, dann soll das eine Sache mit uns machen. Uns von Herzen dankbar und nichts anderes. Leider ist das Problem, dass Dankbarkeit nicht so ausgeprägt ist bei uns. Also ich schließe jetzt von mir auf euch. Also das ist jetzt Pech für euch. Aber Dankbarkeit ist so selten so ausgeprägt. Und die Halbwertszeit von Dankbarkeit ist äußerst gering. Die ist verflogen. Unheimlich schnell verflogen. Vielleicht liegt das Problem einfach ein Stockwerk tiefer in unserem Herzen, nicht in unserem Kopf. Vor 2 Wochen habe ich gefragt, bei dem ersten Teil, wo bist du jetzt, Gott, in meinem Leid? Da ging es darum, wie können wir mit Gott in Verbindung bleiben, wenn es uns schlecht geht? Wie ordnen wir das ein, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat uns verlassen? Dann sind doch ganz schnell die ersten Fragen, was habe ich falsch gemacht? Kennt ihr diesen Mechanismus? Irgendwas läuft völlig außer Bahn. Und dann, was habe ich falsch gemacht? Wo war ich ungehorsam? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Warum entfernt sich Gott von mir? Wir schauen auf uns. Das mag manchmal ja auch gut und richtig sein. Und manchmal führt ja auch so ein Nachdenken zu einer Lebensveränderung. Und auch das ist gut und richtig. Aber das ist nicht immer richtig. Und interessanterweise ist diese Herzenshaltung genau gleich, wenn wir Segen erleben und Erfolg erleben. Dieselbe Herzenshaltung, ich schaue auf mich. Also, was habe ich eigentlich so Tolles gemacht, dass ich jetzt gerade Segen bekomme? Was für eine Methode steckt dahinter, dass ich jetzt plötzlich so gesegnet bin? Das muss ich weitermachen. Oder andere sind so gesegnet. Was haben die denn gemacht? Und ich kopiere die Methode einfach. Und schwupps, kriege ich doch auch den Segen. Klappt irgendwie nicht immer. Ich war so treu und so hingegeben. Kein Wunder, dass mich Gott gesegnet hat. Was hätte er anderes tun sollen? Wir kopieren manchmal Erfolgskonzepte und verstehen nicht, dass Gottes Segen völlig unabhängig davon ist. Egal, ob wir Leid oder Segen erleben, unser Herz fokussiert sich immer so schnell auf uns. Immer viel stärker auf uns als auf Gott. Und das führt uns dann immer entweder zu einer totalen Niedergeschlagenheit oder zu Hochmut. Und beides sind falsche Kategorien dafür. Dann sind wir nämlich das Zentrum, wir sind die Sonne, um die sich unser Leben kreist, und das ist das Grundproblem. Eigentlich soll das Kreuz in der Mitte stehen und wir kreisen uns um das Kreuz. Der Mittelpunkt muss ein anderer sein, Christuszentriert würde man das dann nennen. Um ihn soll sich alles drehen. Ich möchte aber noch eine Sache klarstellen, die vielleicht schon einigen unter den Nägeln brennt. Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Segen und Nachfolge. Natürlich, das will ich gar nicht sagen. Gott segnet Gehorsam, Nachfolge, Aufrichtigkeit, auf jeden Fall, sehr oft. Und das hat miteinander zu tun. Und Segen ist eine Folge von authentischem Nachfolgen, also Christus nachfolgen. In seiner Nähe fließt Segen. Das verspricht uns die Bibel, das hat Jesus erlebt und alle Menschen, die sich in der Nähe von Jesus aufhalten oder hielten. Aber dahinter steckt keine Methode. Gott ist nicht gezwungen, unsere Treue und Nachfolge zu segnen. Er segnet immer aus Gnade, immer unverdient. Sonst wäre Gott ja irgendwie mehr so ein Geschäftsmann, mit dem man einen Deal machen kann. Also Gott, wenn ich das und das jetzt mache, von dem ich ahne, dass du das möchtest, dann musst du mich auch segnen. Und zwar mit dem dem und dem. Das passt ungefähr in meiner Vorstellung. Das liegt auf einer Ebene. Und wenn wir das dann tun, dann denken wir, Gott, jetzt bist du dran. Das steht im Kleingedruckten. Hast du vergessen vielleicht, aber das ist jetzt dran. Das ist dein Part. Das musst du tun. Ich bringe Gehorsam, ich leiste etwas und der Gegenwert ist, dass Gott mich segnet. Man kommt ja kaum drum rum, aber wenn mal wieder richtig fett Millionen im Jackpot liegen, dann sieht man das. 33, 34, irgendwas so um die 30 Millionen Euro Jackpot. Ich weiß nicht, wie viel von euch schon dafür gebetet haben, im Lotto zu gewinnen. Also ich werde euch nicht entblößen jetzt. Ihr müsst das nicht bekennen. Mich würde es interessieren, das gebe ich zu. Aber ich wette dafür, nein, das tue ich nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Und dann kommen so super Angebote. Gott, warum gewinnen nicht viel mehr Christen im Lotto? Das wäre doch gut für dich. Und für mich auch, aber wenn ich jetzt im Lotto gewinne, Gott, ich will dir wirklich den Zehnten geben. Vielleicht sogar den 20. Also ich bin ganz großzügig. Was für eine Quote habt ihr Gott angeboten? 70-30? Ist gar nicht so lustig eigentlich, oder? Weil das viele machen. Habe ich schon häufiger mal gehört. Habe ich selbst schon mal gemacht. Dachte, das wäre doch eine gute Idee. Und eigentlich ging es um mich. Um nichts anderes. Alles andere war gelogen. Was habe ich Gott nicht schon alles versprochen? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und wenn Gott gnädig war, nicht beim Lotto, bei anderen Sachen, dann habe ich das vergessen, was ich ihm versprochen habe. Nicht gehalten, nicht eingehalten. Das ist eine falsche Vorstellung von Gott, zu meinen, wir könnten ein Geschäft mit ihm machen. Wir können uns Gottes Segen nicht verdienen, wir haben keine Rechte. Segen ist ungerecht, weil wir eigentlich was anderes verdienen würden. Deswegen ist die einzige Antwort auf den Segen Gottes, auf diesen Erfolg, den wir von Gott geschenkt bekommen, Dankbarkeit, demütig, dankbar. Kein Schulterklopfen bei uns selbst, das haben wir uns verdient. Paulus sagt das im 1. Korinther 4, Vers 7. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Er bringt es auf den Punkt. Was tun wir jetzt mit dieser Information? Wie wäre es denn mal heute Nachmittag oder heute Abend? Nachmittag könnte man rausgehen, bei dem Wetter, das ist ja herrlich. Unser Leben analysieren. Wo sind wir gesegnet worden? Wo bin ich gesegnet in meinem Leben? Wo segnet Gott mich jetzt gerade? Und dann schaut mal weg von euch auf ihn und geht vor Dankbarkeit auf die Knie. Es gibt viel Grund zu danken, das kann ich euch sagen. Unser Leben soll sich nicht so sehr um uns kreisen, sondern um ihn. Der dritte und letzte Punkt, der Zweck des Segens. Und wenn ihr denkt, bis jetzt war es vielleicht ein bisschen ungemütlich in dieser Predigt, jetzt wird es ungemütlich. Also das ist echt ein blöder Punkt. Aber er gehört dazu. Der Zweck des Segens. Wenn Gott uns segnet, dann sind wir nämlich niemals nur Empfänger des Segens. Niemals nur Empfänger, sondern auch Segen für andere. Gott segnet Josef in dieser Geschichte außerordentlich. Das ist ja schon interessant, wie massiv das hier vor sich geht. Er schenkt ihm Erfolg und vor allem schenkt er ihm auch Macht. Aber es war kein Selbstzweck. Damit war eine Aufgabe verbunden. Andere sollen gesegnet werden durch deinen Segen. Das ist der Sinn deines Segens, dass andere gesegnet werden. Er soll zum Retter werden einer ganzen Nation und dann kommen ja auch noch die ganzen anderen Völker und holen sich da auch noch Weizen ab. Er rettet viele, das haben wir gehört, weil Josef von Gott in diese Position gebracht wurde, weil Gott ihm diese Fähigkeiten geschenkt hat, diese Träume zu deuten. Deswegen hat er diesen Segen bekommen. Mein Segen, ist dein Segen. Das ist ein biblisches Segensprinzip. Das hat übrigens auch Abraham, der Urgroßvater von Josef, so erlebt. Wir kennen diesen Segen vielleicht, den Abraham gesagt bekommt. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Sehr super. Aber der ist noch gar nicht fertig. Habe ich was weggelassen? Habt ihr gar nicht gemerkt? Oder vielleicht habt ihr es nur nicht gesagt. Da kommt gar kein Punkt. Da steht, ich will dich segnen und dir einen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Du sollst der Segen für andere sein. Das ist der Grund des göttlichen Segens. Und wir boykottieren dieses biblische Segensprinzip, wenn wir immer nur fragen, Gott, kannst du mir Gutes tun? Gott, mein Problem lösen? Kannst du mir diesen Wunsch erfüllen? Wenn das unser Fokus ist, dann wird aus diesem Segensfluss Gottes ein Staudamm. Kein guter Staudamm. Deshalb empfehle ich, dass wenn wir Gottes Segen erleben, dass wir uns drei Fragen stellen. Drei Fragen. Was tue ich mit Gottes Segen? Wie multipliziere ich den Segen Gottes? Und wie kommen die Gaben, die Gott mir anvertraut hat, anderen zugute? Unangenehme Fragen, oder? Wie profitieren andere von dem, was Gott mir geschenkt hat? Konkret könnte das ja heißen, mein beruflicher Erfolg, also wenn ich den denn dann erlebe, wie kommt der eigentlich anderen zugute? Mein finanzieller Erfolg, mein materieller Segen, mein geistlicher Segen, wie kommt der denn anderen zugute? Wenn wir mit freier Zeit gesegnet sind, was haben denn die anderen davon? Wenn wir ein tolles Familienleben haben, wie können denn Leute davon profitieren, die das noch nicht mal kennen? Vielleicht denken jetzt ja einige, also in Zukunft werde ich nicht mehr so sehr um Segen bitten. Das ist ja anstrengend. Mit dem Segen ist ja eine Aufgabe verbunden. Wenn ich immer alles weggebe, Gott, dann habe ich ja nichts mehr. Das ist doch auch blöd, vor allem für mich. Aber so ein Fluss hat ja was Positives, wenn der richtig fließt. Das ist immer frisches Wasser, im Staudamm nicht. Da steht dann da und gammelt. Es ist besser und es stimmt, wenn wir das wirklich durchziehen, wenn wir bereit sind, unseren Segen zu teilen und anderen zu geben, dann bleiben wir in der Abhängigkeit Gottes. Keine Reserven. Keine Reserven. Dazu muss man glauben. Wir, ein positives Beispiel aus der Gemeinde erzähle ich gerne. Wir haben letztes Jahr damit angefangen, im Mai, dass wir gesagt haben, wir möchten unseren finanziellen Segen auch anderen weitergeben. Die Kollekte im ersten Sonntag, die sammeln wir für andere. Und als wir es entschieden hatten, hatten wir keine Reserven. Wir hatten das Geld nicht, das wir verplant haben. Es hat funktioniert. Wir haben einen Überschuss, das ist historisch in unserer Gemeinde. Kein großer, aber wir haben was weggegeben und hatten sogar einen Überschuss. Das ist kaufmännisch eine Katastrophe gewesen, aber bei Gott ging das ganz gut. Martin Luther hat mal gesagt, von Christus her fließen die Güter Gottes zu uns und von uns aus sollen sie zu denen fließen, die sie brauchen. Durch uns zu anderen, Gottes Segen in unserem Leben soll uns großzügiger machen. Das ist der Sinn des Segens Gottes, uns großzügiger machen. Wenn Gottes Segen in unser Leben fließt, dann sollen wir ihn dankbar wahrnehmen. Dann muss es aber weiter, dann darf es nicht stehen bleiben. Nur so erfüllen wir den Zweck des Segens. Das ist eine dauerhaft kreative Aufgabe für jeden Einzelnen und auch für uns als Gemeinde, das zu tun. Aber wenn wir unser Leben auf Christus fokussiert leben wollen, und das singen wir manchmal seit letzte Woche, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben und alle kehlen ja. Und ich denke, boah, also ob das so immer wirklich so gemacht, bei mir denke ich das, nicht für euch, sondern für mich. Wenn das so ist, wie gehen wir dann mit unserem Segen und Erfolg um? Aus der Not zu schreien, scheint mir fast manchmal noch leichter zu sein. Ein paar Gedanken habe ich jetzt schon dazu gesagt, aber ich glaube, so richtig gut verstehen kann man das ganze Prinzip erst, wenn man sich klar macht, was ist eigentlich der allergrößte Segen in unserem Leben? Der allergrößte Segen in unserem Leben ist Jesus Christus selbst. Er ist auf die Welt gekommen für unsere Schuld, für uns. Er stirbt an unserer Stelle. Er ist für uns von den Toten auferstanden und er lebt in uns. Das ist der allergrößte Segen in unserem Leben. Und wenn wir das verinnerlichen, dass der ultimative Segen, die Reinform von Segen in unser Leben hineingekommen ist, schon gekommen ist, oder vielleicht, wenn du sagst, jawohl, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben, dann in dich hineinkommt, Gott lebt in dir, dann ist es das Normalste der Welt, dass wir zum Segen für andere werden. Was wäre, wenn wir immer mehr zu Menschen werden würden, die Segen nicht vergöttern, sondern Segen dankbar wahrnehmen und dann gerne weitergeben? Was wäre, wenn? Amen.